Vorträge jetzt gehört, ihr wollt noch mehr, ja? Okay. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf dieser Kanzel so viel Haar gesehen habt, vielleicht in den 70ern. Aber das hat bald ein Ende. Ein Selfie an die Bundeskanzlerin mit der Unterschrift, tun Sie was, Frau Bundeskanzlerin, morgen öffnen die Friseure. War natürlich nur eine Satire, aber ich glaube, mit Humor kann man sowas wie Lockdown noch am besten überstehen. Und auch wenn das jetzt unbequem ist, mir kam vorhin ein Gedanke, ich dachte, für die Kirche ist Lockdown gut. Auch wenn wir das nicht wollen. Wisst ihr warum? Es weckt die Sehnsucht nach Begegnung mit Jesus. Uns wird plötzlich klar, was uns fehlt und was wir wirklich brauchen. Manchmal muss man Dinge nicht mehr haben können, um zu merken, was einem fehlt. Und ich glaube, das wird der Kirche in Deutschland wirklich dienen, wenn wir diese Sehnsucht nach Jesus wahrnehmen und auch umsetzen. So, das war einfach nur ein Vorwort, das hatte jetzt noch nichts mit der Predigt zu tun. In der Predigt befassen wir uns heute mal mit dem Widersacher Gottes, Satan, der uns Menschen, so wie wir sind, eigentlich haushoch überlegen ist, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, ihm zu begegnen. Aber, und das ist das Entscheidende und das ist die Grundlage für jede Predigt, wo man sich mit dem Widersacher Gottes befasst, er ist ein besiegter Feind. Er hat keine Macht mehr über uns, weil Christus in uns lebt. Er hat nur so viel Macht, wie wir ihm auch zubilligen, wie wir ihm lassen, wie wir ihm auf den Leim gehen. Ansonsten hat er keine Macht, auch wenn er sich groß aufbläht und meint, er wäre sonst was für ein Drache, sonst was für ein Held, ein genialer Typ. Er ist ein Papiertiger, weil wir Christus in uns haben, weil der Heilige Geist in uns lebt. Das ist die Voraussetzung für diese Predigt, dass wir das immer im Hinterkopf haben, egal was der Feind an Fallen aufstellt, egal was der Feind von uns will, er ist ein besiegter Feind, weil Jesus ihm, der alten Schlange, den Kopf zertreten hat. Das ist wichtig dabei. Ein Bereich, wo Satan uns als Christen gerne und besonders angreift, sind Zweifel. Und genau darüber, über diese Methode, über diese Waffe des Feindes, möchte ich mit euch nachdenken. Ich bringe mal ein Zitat. Der Zweifel entdeckt Probleme, die er niemals löst. Er schafft Zögerlichkeit, Verzagtheit und Verzweiflung. Sein Fortschreiten führt zum Untergang des Trostes, zum Tod des Friedens. Glaube ist das Wort, das Leben in einen Menschen hineinspricht, doch der Zweifel schlägt Nägel in seinen Sarg. Charles Haddon Spurgeon. Und ich meine, dass der Feind uns nicht wohlgesonnen ist, weil wir an Christus glauben, das ist eine altbekannte Wahrheit, die kriegt man eigentlich schon mit, wenn man relativ frisch Christ wird. Zumindest wenn man eine gute Lehre bekommt, dann wird einem klar, ja, da musst du ein bisschen aufpassen, da gibt es noch jemand, dem passt das überhaupt nicht, was du hier machst, und er wird dich angehen. Und ich glaube, eine der stärksten Waffen des Feindes, um uns als Christen zu Fall zu bringen, ist nicht mal unbedingt Versuchung. Denn Versuchungen sind schlimm und wenn wir auf sie eingehen, fallen wir in Sünde, richtig. Aber wir wissen eigentlich im Voraus, dass das, was wir tun, wenn wir nachgeben vor Gott, nicht richtig ist. Bei den Zweifeln ist das ein bisschen schwieriger. Lass uns mal einen Text angucken, 1. Mose 3, jeder kennt diese Passage. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Was ist die Taktik des Feindes? Die ist ganz schön perfide, wenn man es mal genau nimmt. Gott hat gesagt, ihr dürft von diesem einen Baum nicht essen, sonst werdet ihr sterben. Was macht Satan? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten überhaupt nichts essen dürft? Ja, was ist Gott denn für ein Geizkragen? Gönnt er euch denn nichts? Hat er das wirklich gesagt? Das heißt, er verdreht Gottes Wort. Und wenn wir das aufnehmen und erstmal unkritisch an uns ranlassen und hinterfragen, ja, was hat Gott denn eigentlich gesagt? Dann sind wir schon in der Gefahr, nach links statt nach rechts abzubiegen, was richtig wäre. Gott hat gesagt, wir sollen nicht von diesem einen Baum essen. Das hat er Adam und Eva gesagt. Und die alte Schlange, Satan, übertreibt, verdreht und sät Zweifel an der Glaubwürdigkeit Gottes. Nicht nur in dieser einen Situation, die jetzt so klassisch ist für sein Muster, wie er arbeitet. Gott versucht immer bei uns in verschiedensten Lebenssituationen Zweifel zu sehen. Wer hat sich das schon mal gefragt? Bin ich wirklich errettet? Was passiert? Das ist eine Frage, die mich als junger Christ richtig umgetrieben hat. Was passiert, wenn ich jetzt sündige und 5 Minuten später ist die Entrückung? Und dann bleibe ich hier. Weil ich es nicht bekannt habe, weil ich es vielleicht noch nicht mal bemerkt habe. Und erst hinterher merke, dass ich da Mist gebaut habe. Bin ich wirklich erlöst? Und ich weiß, diese Frage treibt so manchen um. Bin ich wirklich errettet? Wo ist die Heilsgewissheit? Und auch so diese Angst dabei, dass eventuell es Situationen geben könnte, wo ich plötzlich von Gott fallen gelassen werde, weil ich nicht so bin, wie er mich gerne hätte. Und da sind wir der Lüge des Feindes schon voll auf den Leim gegangen. Weil wir gucken auf uns und der Satan sagt, sag mal, guck dich doch mal an. Was hast du gerade vor 5 Minuten gemacht? Da hast du den Autofahrer vor dir, auch wenn er es nicht gehört hat, an der Ampel angeschnauzt, weil er nicht rechtzeitig weggekommen ist. Und du musstest ihm hinterher schnecken. Und überleg mal, wie du heute Morgen mit deiner Familie umgesprungen bist. Du warst ungeduldig, du hast sie angeranzt, du warst unverträglich und streitlustig. Und dann guck doch mal auf all das, was du, ne, die Mängel, das, dein Versagen und so weiter. Und das ist etwas, wenn wir dann auf uns gucken, wirklich auf uns, dann würden wir eigentlich dem zustimmen müssen und sagen, ja, das stimmt. So bin ich. Bis dahin ist es wahr. Aber dann kommt sowas wie, naja, und glaubst du wirklich, dass Gott dich so, wie du bist, annimmt? Nein, ganz bestimmt nicht. Guck doch mal, der ist perfekt, der ist vollkommen. Wie kannst du das überhaupt nur annehmen? Das ist ganz subtil manchmal, dass eben, wie ich das beschrieben habe, das war ja schon geradezu dümmlich. So arbeitet Satan nicht. Er arbeitet sehr subtil an dem Punkt. Lässt uns auf uns gucken und dann auf Gott, von dem wir wissen, dass er heilig und perfekt ist, und dann kommen wir menschlich gesehen, wenn wir das Evangelium mal für den Moment völlig aus dem Blick lassen, einfach nur zu dem Schluss, Gott kann mich eigentlich gar nicht erretten. Er kann mich eigentlich gar nicht lieben, weil so wie ich bin, Und da geht die Lügerei einfach los. Das sind die Zweifel, die der Satan gerne sät. Und warum sät er sie gerne? Weil wir ihm gefährlich werden. Er kann es nicht leiden, dass es Leute auf dieser Welt gibt, die Christus in sich haben, die die Wahrheit wissen über sich, die anerkennen, dass sie errettete Sünder sind, die wissen, dass sie Geliebte Gottes sind und dass sie Macht haben in dieser Welt durch Christus. Das kann er nicht leiden, weil wir ihm seine Pläne kaputt machen können. Unser Nachbar, der Jesus nicht kennt, den will er doch gerne behalten. Der hat kein Interesse daran, dass wir ihm von Jesus erzählen. Also wird er versuchen, uns auszubremsen. Oder der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin oder wem auch immer wir begegnen. Er wird alles versuchen, um uns Stöcker in den Weg zu schmeißen, uns auszubremsen und zu lähmen. Was sagte Spurgeon? Zweifel schafft Zögerlichkeit, Verzagtheit und Verzweiflung. Und genau daran ist der Satan interessiert, weil wir auf unseren eigenen Wert gucken, weil wir uns fragen, möchte Gott wirklich, dass ausgerechnet ich mit dieser Person über Jesus rede, wo ich doch so unvollkommen bin, weil er möchte, dass wir in unserer Verzweiflung hängen bleiben und nicht handeln. Weil das kann er überhaupt nicht leiden. Er möchte nicht, dass wir handeln. Er kommt auch so gerne mit diesen, ja, ich weiß, du bist errettet irgendwie, aber guck doch mal auf deine ganze Vergangenheit, die Peinlichkeiten, dein Versagen, deine Verletzungen. Du bist irgendwie so, das ist dann die nächste Stufe. Wenn du geglaubt hast, dass du errettet bist, kommt er mit dem nächsten Trick. Und sagt, ja, du bist vielleicht errettet, aber du bist doch Adoptivkind Gottes dritter Klasse. Irgendwo da hinten in der Ecke im Thronsaal, wo es ganz dunkel ist und der Staub liegt. Da darfst du stehen. Weil du bist nicht wertvoll in Gottes Augen. Er nimmt dich nun mal ebenso mit. Ich kenne solche Gedanken. Und ich habe eine Weile gebraucht, um zu erkennen, was für eine Lüge das ist. Eigentlich ist es ganz offensichtlich. Aber wenn man selber innere Wunden, Verletzungen aus der Vergangenheit mit sich trägt, dann kommt die Wahrheit gar nicht so an sich an einen ran, dass es ja vielleicht einen liebenden Gott geben kann, der so liebevoll ist, dass er an dir, so wie du bist, völlig interessiert ist. Und dass Gott keine Adoptivkinder erster, zweiter, dritter Klasse hat, sondern Kinder Gottes erster Klasse, und zwar alle. Jeder von uns hat jederzeit, ich weiß nicht, wie Gott das macht, und ich werde ihn vielleicht fragen, wie er das hinkriegt, jeder von uns hat jederzeit Zugang zum Thron Gottes. Menschlich gesehen müsste da ein Riesenandrang herrschen, aber Gott kriegt das auf die Reihe. Jeder von uns jederzeit, und wenn wir uns verabreden, wir gehen jetzt alle zu Gott, ist da immer noch Platz für jeden von uns. Ganz individuell. Aber dass wir diese Wahrheit erkennen und begreifen, daran hat Satan kein Interesse. Er möchte nicht, dass wir klar sehen und begreifen, wer wir sind. Geliebte Kinder Gottes, ausgestattet mit der Vollmacht Christi. Das ist selbst mir zu hoch, wenn ich es gerade ausspreche. Ausgestattet mit der Vollmacht Christi. Wir haben verliehene Macht von Gott. Stellt euch eine Situation vor, ihr seid in Manhattan, irgendwie eine dicht befahrene Straße, und ihr geht dahin und versucht, die Autos aufzuhalten. Was glaubt ihr, was die euch anmachen? Hupen, fluchen, schimpfen. Zweite Situation, gleiche Situation, andere Kleidung. Ihr habt eine Polizeiuniform vom New York Police Department an. Ihr tretet auf die Straße und die Bremsen quietschen und die Autos halten. Warum? Das ist Vollmacht, die uns verliehen wurde. Vollmacht in Form dieser Uniform vom New York Police Department. Und genau das ist es mit Jesus. Wenn wir in seiner Vollmacht handeln, dann passiert was. Das möchte der Satan nicht. Also versucht er uns zu lähmen und kampfunfähig zu machen, indem er Zweifel daran sät, ob wir wertvoll sind, ob wir berufen sind, ob wir überhaupt fähig sind, ob das für uns jetzt überhaupt dran ist, ob der Heilige Geist das wirklich zu uns gesagt hat, ob die Bibel wirklich recht hat in der Hinsicht, dass wir bedingungslos geliebt sind und so weiter. Jeder von euch kennt seine persönlichen Schwachstellen, wo der Satan immer wieder gerne mal mit Zweifeln kommt. Zweifeln ist kein Unglaube. Das ist mir einerseits ja, andererseits nein. Du kannst nicht dahin gehen, nicht dahin gehen, weil du wirst von beiden Seiten gezogen, festgehalten, du kannst dich nicht bewegen. Das sind Zweifel. Du bist gelähmt. Du kannst das, was du eigentlich tun willst und wo du Gott klar gehört hast, in dem Moment nicht mehr tun, sobald du dieser Stimme nicht nur zuhörst, weil das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden, sondern ihr Glauben schenkst. In dem Moment hast du verloren. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz schon mal gehört habt. Zweifel gehören zum Glauben. Ich würde sagen, jein. Zweifel ist nämlich kein Kavaliersdelikt. Zweifel daran, dass unser Gott ein liebender Gott ist, der uns errettet hat und immer für uns da sein will, ist nichts anderes als Sünde. Das müssen wir uns klar vor Augen führen. Zweifel ist kein Kavaliersdelikt. Heißt aber nicht, dass wir uns jetzt alle verdammen müssen, weil es gibt einen gesunden Umgang mit Zweifeln. Wir werden immer mit Zweifeln konfrontiert werden. Und wir werden auch diese Einflüsterungen hören. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Und wenn wir auf richtige Art und Weise mit Zweifeln umgehen, dann sind sie äußerst sinnvoll, weil unser Glaube, wenn wir sie überwunden haben, wächst. Zweifel sind nur dann, lasst mich das Wort einfach mal gebrauchen, scheiße, wenn wir auf sie hören. Wir können uns die Dinge anhören, aber dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Da möchte ich mit euch mal in Matthäus 4 gucken. Muss ich hier erstmal meine digitale Bibel hier aufschlagen. Matthäus 4. Es gab nämlich nicht nur eine Versuchung bei Adam und Eva damals, dem ersten Adam, sondern auch bei Jesus, der von Paulus der zweite Adam genannt wird. Der ist für Satan noch sehr viel gefährlicher, als wir es sind, weil wahrer Mensch und wahrer Gott. Damit kann er gar nicht umgehen. So, eigentlich geht das schon in Matthäus 3 los. Das ist wichtig. Und zwar ganz zum Schluss. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich habe immer gedacht, die Versuchung ist darin, dass Jesus sich dazu verführen lässt, ein Wunder zu tun. Aber der Satan kommt auch da wieder mit der Waffe des Zweifels. Was hat Gott zu Jesus nach der Taufe gesagt? Das ist mein lieber Sohn. Und Satan kommt an, bist du Gottes Sohn? Mal ehrlich, bist du es wirklich? Wenn du es wirklich bist, dann musst du hier doch nicht hungern. Dann sag doch zu diesem Stein, dass sie Brot werden sollen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann tu das doch. Also er versucht bei Jesus die Sohnschaft Gottes in Zweifel zu ziehen und ihn dazu zu verführen, zu sagen, ich bin sehr wohl Gottes Sohn, siehe, ich kann genau das machen, was du mir gerade angeboten hast, ich mache aus diesem Stein Brot. Jesus wird genauso wie wir mit Zweifeln konfrontiert. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ja keine Situation, wo ich gerade frisch ausgeruht aus dem Bett komme, sondern er hat 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste ohne was zu trinken oder zumindest ohne was zu essen verbracht, möglicherweise auch ohne was zu trinken. Das wird hier aus dem Text nicht klar. Aber 40 Tage, eigentlich ist man dann wirklich am allerallerschwächsten. Satan wusste, er kann Gott nicht angreifen und das Ziel, was er gerne hätte, die Herrschaft über den Himmel und sich auf den Thron Gottes setzen, wenn er direkt in den Thronsaal Gottes geht, da kommt er gar nicht durch. Er war da früher mal, bevor er rausgeworfen wurde. Er weiß ganz genau, dass er keine Chance hat. Das scheint ihm seine Chance zu sein. Der Sohn Gottes an seinem schwächsten Moment, 40 Tage gefastet. Der war durch, körperlich gesehen. Und der Satan kommt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du es wirklich bist, bist du es wirklich, dann mach doch Brot aus diesen Steinen. Und jetzt können wir von Jesus lernen, wie wir mit Zweifeln umgehen können. Jesus hat sich das sehr genau angehört. Das sieht man an seiner Antwort. Er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, er begegnet ihm mit der Wahrheit Gottes. Deswegen ist das auch für uns ein probates Mittel, wenn er zum Beispiel zu uns kommt und sagt, bist du wirklich sicher, dass du errettet bist? Glaubst du echt? Ja, jetzt mal wirklich. Glaubst du, du bist erlöst? Dann kannst du sagen, frag mich jetzt nicht nach der Stelle, ich komme mir spontan in den Sinn gerade. Ich bin berufen von Anbeginn der Zeit. Und dann könnt ihr Römer 8 zitieren. Wer berufen ist, der ist auch erwählt. Wer erwählt ist, der wird auch, ihr wisst, ihr kennt die Stelle, Römer 8, bis zum Ende durch. Ihr könnt ihm mit dem Wort Gottes begegnen und ihm damit schlagen, weil da hat er keine Möglichkeit mehr zu argumentieren. Weil er eins weiß, auch wenn es ihm nicht passt, das, was da steht, ist wahr. Das passt ihm nicht, aber er hat nichts gegen zu sagen. Wenn wir die Zweifel, die er uns einsehen will, direkt begegnen mit der Wahrheit Gottes, kann er nur noch schweigen. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Geht jetzt nicht darum, dass diese Stelle indirekt sagt, kein Mensch darf jetzt mehr irgendwie Bungee-Jumping oder sonst was machen, weil man würde Gott damit versuchen. Es geht vielmehr wieder um die gleiche Methode. Manchmal habe ich das Gefühl, Satan ist da nicht sehr kreativ. Vielleicht braucht er es auch nicht, weil wir so oft selber immer noch darauf reinfallen. Er kommt wieder mit diesem gleichen Zweifel und sagt, bist du wirklich Gottes Sohn? Ja, dann beweis es doch. Kann dir ja nichts passieren. Kommen doch die Engel und fangen dich auf. Dann spring doch, kann doch nichts passieren. Und wieder reagiert Jesus mit dem Wort Gottes. Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und es ist einfach die Methode, mit der man Satan zum Schweigen bringen kann, ist, dass wir ihm begegnen mit der Wahrheit Gottes. Und deswegen ist es für uns auch so existenziell wichtig, dass wir uns wirklich gut in der Bibel auskennen. Dass wir die Bibel nicht nur einmal im Monat irgendwo mal aufschlagen und den geistlichen Keks namens Losung konsumieren. Ich habe überhaupt nichts gegen die Losung, die sind wunderbar. Aber sie sind nicht das, wovon man satt wird, wenn man nur die Losung liest. Amen. Was wir brauchen, ist, dass wir das Wort Gottes lesen, vertiefen, sozusagen kauen und verdauen und dann umsetzen.
Und das lässt sich leider nicht in 5 Minuten erledigen. Für die, die gerne auf Instant und schnell stehen. Und ich bin jemand, der gerne Dinge schnell erledigt. Dann habe ich sie hinter mir. Aber das geht nicht nur beim Wort Gottes nicht, sondern das ist auch total langweilig, weil dann hat man ja nichts davon. Von 5 Minuten wird man nicht satt. Und das Wort Gottes ist keine 5-Minuten-Terrine, das ist ein Gala-Diner für unsere Seele, dass wir satt werden. Und wie gesagt, es ist so wichtig, weil nur da können wir ihm begegnen. Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder ihm direkt zu begegnen mit dem Wort Gottes oder sich zu Gott zu flüchten mit diesen Fragen und Zweifeln und sagen, Herr, das und das beschäftigt mich, ich frage mich ernsthaft, ob. Und Gott ist der Letzte, der dich dafür zur Sau macht, dass du an diesem Punkt Zweifel hast. Er wird kommen, wie ein liebevoller Vater kommt und sagt, pass auf, du fragst dich, ob ich dich liebe? Natürlich liebe ich dich. Er wird dir dann seine Liebe beweisen, er wird dir vielleicht die Bibelstellen nochmal in Erinnerung rufen, die du kennst und dich herausfordern, dem mehr zu glauben als allem anderen. Die Grundentscheidung von uns Christen ist sowieso einmal die gleiche. Glaube ich den Umständen und dem, was ich um mich herum sehe, fühle und spüre und das, was ich dann dadurch automatisch für wahr halte, oder glaube ich dem Wort Gottes, auch wenn es der Realität, wie ich sie wahrnehme, scheinbar widerspricht? Und die Grundentscheidung muss eigentlich immer sein, ich glaube dem, was das Wort Gottes sagt. Auch wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen, aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur das, was ich erlebe. Das ist unsere Grundentscheidung, die wir brauchen. Und wenn wir mit Zweifeln konfrontiert werden, und das werden wir, nicht mit Satan diskutieren, das bringt gar nichts. Konfrontiert ihn mit der Wahrheit oder flüchtet euch in Gottes Arme und lasst euch die Wahrheit von Gott sagen. Dann könnt ihr ihm beim nächsten Mal, wenn er wieder anschleicht und wieder so einen dummen Trick versucht, klar machen, hör mal, das hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert und jetzt weiß ich die Wahrheit erst recht. Wir brauchen diese Klarheit im Wort Gottes und dann brauchen wir vor Satan nichts befürchten, er ist ein Papiertiger. Er macht sich groß und stark und ich weiß nicht, wer von euch jemals den Film Der Hobbit gesehen hat, also dieser Drache Smaug, der ist zum Fürchten. Aber in Wahrheit ist Satan noch nicht mal so wie der, sondern er ist ein Papierdrache. Er kann uns nichts, auch wenn er gerne möchte, außer wir lassen ihn. Wenn wir ihm zuhören und seinen Zweifeln Raum geben, dann haben wir die Konsequenzen zu tragen. Dann müssen wir an der Stelle umkehren und Buße tun. Aber wenn wir die Zweifel hören und sie bekämpfen und überwinden, dann wächst unser Glaube automatisch. Und damit tut der Satan unfreiwillig unserem Glauben sogar einen Dienst. Wenn wir die Zweifel überwinden, wachsen wir. Und wir können die Zweifel überwinden. Wir müssen einfach nur wissen, dass es etwas ist, was der Satan gerne tut. Und er ist ein Vater, er ist der Vater der Lüge. Im Grunde ist das alles sowieso von vorne bis hinten erstunken und gelogen. Glaubt ihm kein Wort. Glaubt Gottes Wort und stellt ihm die Wahrheit entgegen.